SWR 2 Leben.
Menschen, die hochkomplexe Tötungsdelikte begehen, haben keine gelben Augen. Sie kratzen nicht mit ihren Fingernägeln am Boden dahin oder am Rücken wieder quasi Modo. Sie schauen so aus wie Sie oder ich.
Thomas Müller, Kriminalpsychologe.
Ich möchte sagen, dass ich nicht mit der Absicht unterwegs war, jemanden zu verletzen oder zu töten. Ich hatte einfach so einen starken Frust in mir, der mich bewogen hat, jemanden zu demütigen. In meinen Augen ist das kein Tötungsversuch. In meinen Augen war das ein freier Lauf meiner Emotionen.
Michael Ebner, Frauenmörder.
Ich war überrascht, einen jungen, verletzbaren Menschen vor mir zu haben. Ich hatte mir jemand anderen vorgestellt. Er war jung, sah sympathisch aus. Ich glaube, er war der Typ, von dem ich, wenn ich ihn am Abend getroffen hätte, gedacht hätte, okay, das ist ein netter junger Mann. Er gehörte zu unserer Gesellschaft. Er wäre nicht weiter aufgefallen.
Anastasie Falkner, Untersuchungsrichterin über den Frauenmörder Michael Ebner.
Wenn Sie jetzt sagen, das traue ich dem zu, was ist denn dann die Vergleichsgröße? Sie selbst. Und wenn Sie das Verhalten von anderen Menschen anhand der eigenen ethischen und moralischen Vorstellung versuchen zu überprüfen, kann ich dann sagen, ist das bestenfalls die Basis für ein vernünftiges Vorurteil. Aber nicht die Möglichkeit, Verhalten adäquat und objektiv zu messen.
Thomas Müller und ich haben uns in Wien verabredet, in der Sicherheitsakademie des österreichischen Innenministeriums. Dort bildet der Kriminalpsychologe den künftigen Nachwuchs aus. Pünktlich um 11 Uhr treffen wir uns. Kaffee steht bereit. Mich hat Thomas Müller schon immer beeindruckt, vor allem da er ungewöhnliche Fälle bearbeitet hat. Nun sitzt er mir gegenüber. Thomas Müller selbst ist in jeder Sekunde unseres Gespräches hellwach und hochkonzentriert. Er lehnt es ab, als ein Profiler bezeichnet zu werden, der in Windeseile Mörder entlarvt.
Nun zunächst, wenn mich Menschen fragen, was eigentlich meine berufliche Tätigkeit ist, dann sage ich immer, ich bin Kriminalpsychologe. Und die zweite Frage, die dann kommt, ist, na, wie viele Fälle haben Sie denn schon geklärt oder gelöst in Ihrem Leben? Und dann sage ich immer dazu, keinen einzigen. Aber meine Aufgabe ist nicht, Fälle zu klären oder zu lösen, sondern ein spezielles Bausteinchen in der Aufarbeitung von destruktiven Verhalten, von Verbrechen zu beleuchten und zu analysieren. Und das ist einfach schlichtweg das Verhalten von demjenigen, der das Verbrechen begangen hat.
Um das Verhalten eines Täters zu ergründen, führt Thomas Müllers erster Weg zum Tatort. Seine Aufgabe sei es zu analysieren, wie es zu einer Tat gekommen ist. Er nennt dazu ein Beispiel.
Wir sind jetzt in Wien da und stellen sich vor, heute am Abend wird eine Leiche aufgefunden. Das Erste ist, dass die Kollegen von der Schutzpolizei kommen und den Tatort großräumig absperren. Dann kommen die Leute von der Kriminalpolizei und da gibt es die Tatortleute, die kommen, die sichern, die fotografieren. Die kleben vielleicht das Opfer ab, um jetzt noch Faser sicherzustellen. Man wird einen rechtsmedizinischen Sachverständigen bestellen, der die Verletzungen und die Todesursache feststellt. Und seit geraumer Zeit gibt es halt auch die Möglichkeit, jemanden zu rufen, der sich Gedanken darüber macht, welche Entscheidungen derjenige getroffen hat, der dieses Verbrechen begangen hat.
Um die Entscheidungen des Täters geht es Thomas Müller. Er will in dessen Gedankenwelt eindringen. Zunächst entscheidet der Täter, wer das Opfer sein soll. Ob es etwa seine Freundin sein soll oder jemand, den er gar nicht kennt. Dann entscheidet er, wie er sein Opfer töten will. Die Art der Tötung, so erklärt es mir Thomas Müller, gebe möglicherweise einen Hinweis darauf, in welcher Beziehung Täter und Opfer zueinander gestanden hätten. So können Hass, Wut und Aggression sich darin niederschlagen, dass ein Täter auf sein Opfer mehrmals einsticht oder es etwa erdrosselt. Und letztlich muss er dann entscheiden, was mit der Leiche geschieht und ob und wie er sie am Tatort zurücklässt.
Nehmen Sie ein einfaches Beispiel, was Sie immer wieder finden, dass Opfer nach der Tötungshandlung zugedeckt werden. Und jetzt möchte man meinen, zudecken und zudecken ist eigentlich das gleiche Verhalten. Aber es kann in einem Fall das Zudecken bedeuten, wie wir sagen, es ist eine Art emotionelle Wiedergutmachung. Der Täter ist unmittelbar nach der Tötungshandlung eigentlich selbst geschockt darüber, dass er etwas getan hat. Und es tut ihm leid. Da müssen Sie nicht weit gehen. Dann finden Sie den Täter eigentlich irgendwo im Familienverband. Ja. Der ist nicht so weit weg. Aber im anderen Fall kann das Zudecken mit anderen Kriterien, weil er andere Waffen verwendet, weil er das Opfer anders hinlegt und so weiter, kann es etwas ganz was anderes bedeuten. Wir würden das dann als eine Art Depersonifizierung bezeichnen, also das Herausnehmen der Person des Opfers. Er entpersonifiziert das eigentliche Opfer und dann bedeutet es ganz etwas anderes. Es ist eine höhere Gefährlichkeit dahinter. Sie müssen weiter weggehen. Es ist nicht im Bereich des eigentlichen Familienverbandes.
Dabei ist es für Thomas Müller wichtig, möglichst genau einen Tatort zu analysieren, um herauszufinden, welche Entscheidungen ein Täter getroffen hat. Daraus lassen sich erste Schlussfolgerungen ableiten, nicht aber, ob es erneut zu einer Tat kommt.
Das können Sie nicht als Kriminalpsychologe, weil Kolleginnen und Kollegen aus Ihrem Bereich zu mir kommen und sagen, Herr Müller, es ist seltsam, Sie können ja so denken wie ein Serienmörder. Und da sage ich immer, nein, das kann ich nicht, ich kann nur seine Schuhe benutzen. Und nur deshalb, weil ich mit vielen gesprochen habe, wenn ich ein ähnliches Verhalten habe, greife ich auf ähnlich gelagerte Erklärungsmodelle zurück. Das Prinzip ist eigentlich immer das Gleiche. Wir haben bestimmte Verhaltensbereiche und brauchen für diese Verhaltensbereiche Vergleichsfälle von Personen, die ähnlich gelagertes oder gleiches Verhalten gezeigt haben. Und nur dann können Sie auch über dieses Verhalten etwas aussagen.
Thomas Müller hat sehr viele Mörder, Serienmörder in Hochsicherheitstrakten aufgesucht und sie nach ihren Motiven für die Tat befragt und wie sie vorgegangen sind. Dabei wäre es fatal, von einem Täter auf andere schließen zu wollen.
Wenn jemand zum Beispiel hergeht und sagt, ich habe jetzt schon 5-mal hingestochen, die Person ist tot, aber ich stich noch 5-mal hin, also postmortal, nach Eintritt des Todes, da kann ich nicht interpretieren, warum er das tut, sondern ich muss 2, 3, 4, 5, 10 Leute fragen und sagen, warum hast du das noch gemacht? Warum war dir das bereits nach der eigentlichen Tötungshandlung wichtig, dass du das Opfer noch entstellst, dass du noch zusätzliche Verletzungen herbeiführst, dass du es zudeckst? Und wenn mir das einer erklärt, kann das ja Zufall sein. Wenn ich aber 2 Leute befrage, der eine in Deutschland, der andere in Österreich, oder vielleicht 3, 4, 5, 10 Leute, die nie miteinander gesprochen haben, und sie geben mir zum ein und demselben Verhalten Zufügen von postmortalen Stichverletzungen die gleichen Erklärungen an, dann kann ich irgendwann einmal selber die Interpretation darstellen. Und das macht dann irgendwann einmal diese Möglichkeit aus, jetzt ein bisschen symbolisch gesprochen, das Bild eines Tatortes zu interpretieren und die Sprache und das Gedankengut des Täters zu lesen. So wie ein Fährtenleser, der durch den Wald saust und aus den Spuren von Wildtieren sagen kann, das war eine Gems oder das war vielleicht ein Hirsch.
Es sei ein mitunter aufwendiges Verfahren, erklärt er mir, und anders als es oft in Fernsehkrimis dargestellt werde.
Ich kann ja nicht aus einem Tatort herauslesen, wie es in manchen fiktiven Abendprogrammen ist, dass Kriminalpsychologen, die komischerweise immer so verkrachte Existenzen sein müssen, ja, leichte Alkoholiker und komplett verraucht und so, und die wackeln da mit den Fingern und dann sagen sie, ja, der Täter war 37 Jahre und hat eine Schwester gehabt, die hat Erika geheißen und hat 5,40 Euro im Sack auf ihre Menschen umgebracht. So geht das nicht.
Am Meritweg in Niederwangern bei Bern wurde der Leichnam einer Schweizerin gefunden. 2 Stunden vorher hatten Anwohner in der Heimstraße eine Frau um Hilfe schreien hören. Die Polizei fand in einem Hauseingang eine 23-jährige Schweizerin mit lebensgefährlichen Verletzungen. Beide Tatorte sind nur wenige Kilometer voneinander entfernt und beide Male stach der Täter auf die Opfer ein. Die Polizei sucht einen 1,80 Meter großen Mann mit hagerer Statur.
Die Rede ist von dem Schweizer Mörder Michael Ebner, der mehrere Frauen überfiel und eine Frau tötete. Ich fand den Fall bei meinen Vorarbeiten zur Sendung und habe ihn für unser Gespräch mitgebracht. Bei Michael Ebner war es zunächst schwierig, ihm auf die Schliche zu kommen. Michael Ebner war in der Schweiz ein bekannter Sportler.
Michael Ebner war ein Fall in 2003, der deshalb so brisant war, weil eine junge Frau in einer Beiz, sagt man in der Schweiz, in einem kleinen Gasthaus, als Aushilfskellnerin gearbeitet hat und in der Mitternacht hat sie noch ihre Abrechnung gemacht und ist schon mit einem Nahverkehrszug vom Bern Hauptbahnhof nach Bern Niederwangen gefahren und dort ist sie von einem unbekannten Täter von hinten überfallen worden und er hat ja die Kehle durchschnitten und hat sie, und das dürfen Sie bitte nicht falsch verstehen, einfach liegen gelassen. Er hat nur ein paar persönliche Gegenstände mitgenommen und die Sache war deshalb so bewegend, weil ein paar Stunden vorher eine andere junge Frau in einem anderen Berner Vorort ebenfalls beim Betreten des Hauses attackiert worden ist und der Täter hat ja mit dem Messer einfach in den Rücken hineingestochen, hat sich auch nicht weiter mit dem Opfer beschäftigt. Und das war die Frage, was ist das für ein Motiv? Ist der Täter gefährlich? Und was sind die Ermittlungsansätze?
Thomas Müller telefoniert mit seinem Kollegen vom FBI, mit Bob Ressler.
Wir haben versucht, Vergleichsfälle zu finden über diese Vorgehensweise. Waffe zum Tatort mitbringen, Stichwaffe verwenden, einsetzen, vom Tatort wieder wegnehmen, keine weiteren Handlungen mit dem Opfer, Mitnahme von persönlichen Tötungsdelikten. Wir sind damals auf insgesamt 6 Fälle gestoßen, die wir bearbeitet haben und wo wir teilweise die Täter in den Gefangenenhäusern interviewt haben. Und mit diesen Erkenntnissen, die jetzt statistisch nicht abgesichert waren, haben wir aber den Kollegen in der Schweiz doch helfen können, um ihnen ein bisschen ein Bild zu zeichnen, wen sie jetzt da eigentlich vor sich haben. Und dieses Bild hat dann dazu geführt, dass wir in einer sehr engen und in einer sehr umfangreichen interdisziplinären Kooperation mit der Staatsanwaltschaft so weit gegangen sind, dass wir mit dem Täter sogar kommuniziert haben über die Medien und ihn dann dazu getrieben hat, dass er mehr und mehr Spuren hinterlassen hat. Und da hat er Informationen zur Verfügung gestellt, dass die Kriminalpolizei dann ihn auch tatsächlich festnehmen konnte.
Bei den 6 Fällen, die sich Thomas Müller und Bob Ressler angesehen hatten, handelte es sich um Männer, die wie Micha Ebner Frauen überfallen hatten. Sie hatten eines gemeinsam. Alle waren ziemlich eitel. Thomas Müller und seine Kollegen stellten Micha Ebner eine Falle. Sie veröffentlichten ein Phantombild von ihm mit Hilfe von 2 Opfern, die ihn gesehen hatten. Allerdings sah er auf diesem Phantombild nicht besonders gut aus. Das wirkte. Micha Ebner meldete sich bei der Polizei. Er schrieb Briefe, in denen er sich über sein Phantombild beschwerte. Das war sein Fehler. Die Beamten hatten nun sein Schriftbild. Das half, ihn zu überführen. Es gibt Täter, so erklärt mir Thomas Müller, die lebten in Erfahrungswelten, die uns fremd sind und die wir nicht betreten können. Um in ihre Gedankenwelt vorzustoßen, sei es für ihn immer wichtig gewesen, mit ihnen zu sprechen, ihnen zuzuhören, von ihnen zu lernen. Etwa, was sie sich in ihrer Fantasie ausgemalt haben.
Nun, da müssen Sie davon ausgehen, dass Täter in der Regel bei der Durchführung des eigentlichen Verbrechens darauf kommen, dass die Fantasie immer besser war als die Realität. Das hat mal jemand in einem amerikanischen Hochsicherheitsgefängnis gesagt und er hat eine seltsame Metapher verwendet. Und er hat gesagt, wissen Sie, Herr Müller, wir alle wünschen uns, dass Weihnachten schön ist, dass der Baum schön brennt, dass die Kinder glücklich sind, dass die Geschenke passen, dass der Truthahn durch ist und dass wir dann zusammensitzen. Aber es ist immer anders. Einmal brennt der Baum ab, dann passen die Geschenke nicht, dann ist der Truthahn verbrannt, dann wird gestritten. Also, es ist in der Fantasie immer besser in der Realität. Und ähnlich ist es bei meinen Tötungsdelikten gegangen, hat er mir gesagt. Es war immer irgendwas anderes. Einmal hat das Opfer nicht so reagiert, wie ich mir das vorgestellt habe. Einmal hat vielleicht der Nachbar gestört, einmal ist das Licht angegangen, einmal habe ich das nicht umsetzen können. Die Täter werden immer wieder gezwungen, nach einem Delikt sich ein neues Opfer zu suchen, die Fantasie zu revidieren und dann ein neues Tötungsdelikt zu machen. Und dadurch entstehen bei bestimmten Grundmotiven auch die multiplen Tötungsdelikte, dass sie mehrmals zuschlagen.
Es heißt, die meisten Täter würden auch das Gefühl der Macht genießen, wenn sie Herrscher über Leben und Tod sind. Hat Thomas Müller auch diese Erfahrung gemacht?
Ich erinnere mich an ein Gespräch, was ich in einem Hochsicherheitsgefängnis geführt habe. Der hat gesagt, wissen Sie, Herr Müller, Sie gehen immer davon aus, dass die Tötungshandlung per se die höchste Machtkomponente ist. Und ich sage Ihnen, das ist sie, aber es gibt noch eine, die ist darüber. Zu wissen, dass sie es tun können. Der hat mir erzählt, dass er oft stundenlang durch das Rotlichtmilieu durchgefahren ist und sich gedacht hat, du stirbst heute nicht. Also Sie sehen diese Machtkomponente, wo die Menschen dann irgendwann einmal gottgleich werden. Sie löschen nicht Leben aus, sondern sie erschaffen Leben, indem sie sagen, ich entscheide heute darüber, dass du weiterlebst. Vielleicht bringe ich dich morgen um.
Bevor Thomas Müller einen Täter in einer Haftanstalt besucht, recherchiert er genau, was bereits zur Tat ermittelt wurde.
Sie müssen sich auf ein derartiges Gespräch gleich intensiv vorbereiten, als wenn Sie ein hochkomplexes Gutachten fürs Gericht schreiben müssen. Sie müssen die rechtsmedizinischen Erkenntnisse im Kopf haben, die toxikologischen Erkenntnisse. Sie müssen wissen, wie viele Tatorte da gewesen sind. Sie müssen alle Tatwaffen kennen. Sie müssen die zeitlichen Abfolge kennen. Und Sie müssen vor allem auch wissen, was ist psychodynamisch bei dem ganzen Verbrechen passiert. Machen wir es einmal folgendermaßen. Ich versuche es mit einer einfachen Metapher. Sie sind begeisterter Schachspieler und Sie würden gerne mit mir eine Partie Schach spielen. Und Sie kommen nach Wien oder ich komme zu Ihnen nach Frankfurt und wir sagen, der heutige Abend gehört uns und wir spielen Schach. Und Sie haben das losgezogen, dass Sie mit den weißen Steinen beginnen. Sie sind einen Zug voraus. Und sie würden vom ersten Spielzug an sich darüber ärgern, dass ich keine Krawatte trage, dass meine Schuppen vielleicht auf das Hemd hinunterfallen, dass ich vielleicht leichten Körpergeruch habe oder sonst irgendetwas, verspreche ich Ihnen, dass Sie spätestens nach 5 Zügen den Vorteil der Weißen verspielt haben. Sie haben sich aufs Falsche konzentriert. Sie müssen sich aufs Spiel konzentrieren. Und meine Aufgabe im Gespräch mit diesen Leuten ist es nicht, wertend oder noch schlimmer, verurteilend heranzugehen, sondern als der Lernende hineinzugehen und zu sagen, es ist nicht erheblich, was dieser Mann, diese Frau getan hat. Für mich ist es ausschließlich wichtig, die Erkenntnisse, die diese Person zu einem ganz bestimmten Verhalten hat, dass ich das bekomme, um es wieder als ein kleines Bausteinchen in mein großes Puzzle einbauen zu können.
Die Gedankenwelt eines Täters ist für Außenstehende kaum oder gar nicht nachzuvollziehen. So ähnlich, meint Thomas Müller, sei es auch bei Menschen, die sich mit einem Sprengstoffgürtel in die Luft jagen und dabei viele andere in den Tod reißen wollen.
Da müssen Sie wissen, dass diese Auswahl von Menschen in der Regel nicht zufällig ist. Und es gibt ein Zauberwort, was extrem viel verbindet. Und dieses Zauberwort finden Sie immer wieder, wenn es darum geht, dass Menschen Handlungen setzen, die sie eigentlich nie begehen wollten. Und dieses Zauberwort lautet Wertschätzung. Es gibt Menschen, die keinen Sinn mehr in ihrem Leben sehen, die das Gefühl haben, dass sie durch den Rost gefallen sind, die das Gefühl haben, sie erkennen überhaupt keinen Sinn und keine Wertschätzung ihrer Person. Sie werden beschimpft, sie werden ausgegrenzt. Man kann mit ihnen überhaupt nichts mehr anfangen. Es gibt nichts und niemand, der ihnen irgendeiner Weise sagt, dass ihre Existenz, ihre Person, ihr Name, das, was sie produzieren, was sie sagen oder sonst irgendetwas, irgendeinen Wert hat. Und jetzt kommt irgendjemand und sagt, Sie sind unglaublich wichtig. Sie sind der Einzige, der eigentlich in der Lage ist, eine ganz bestimmte Handlung zu setzen. Und das, glaube ich, ist auch das Gefährliche an diesem islamischen Staat, der in der Lage ist, wie ein, und Sie dürfen das jetzt nur metaphorisch verstehen, wie ein gigantischer Staubsauger weltweit zu agieren, um all jene Menschen, die von sich selbst davon überzeugt sind, dass sie keinen Wert mehr haben, die Möglichkeit geben, in außergewöhnlichen Handlungen zu sagen, das ist richtig, du bist wichtig, du bist der Einzige, der das machen kann. Und dann ziehen Leute aus Norwegen, der Schweiz, aus der Bundesrepublik oder aus Österreich in einen Krieg, der eigentlich nicht der ihrige ist, und setzen dort unten Handlungen, wo man sagt, die würde er daheim nie machen.
Der amerikanische Psychologe Philip Zimbardo forscht, wie auch Thomas Müller, seit langem danach, weshalb Menschen andere Menschen auf grausame Art und Weise foltern oder auch töten können. Dazu zählen für Zimbardo etwa die Folterer des Gefangenenlagers Abu Ghraib oder auch die SS-Männer in den Vernichtungslagern. Verantwortlich für ihr Morden sind für ihn vor allem die Rahmenbedingungen, also in welchem Umfeld jemand zum Mörder wird.
Der Josef Blösche ist als der Schlechter im Warschauer Ghetto eingegangen, dem man nachgesagt hat, dass er selber eigenhändig Hunderte von Menschen umgebracht hat. Das war ein sehr schüchterner, zurückgezogener junger Mann, der eigentlich kaum kommunizieren konnte und der in diese Tötungsmaschinerie von der SS hineingekommen ist, die ihn ganz sukzessive, Zug um Zug, hingeführt hat zu Tötungen an die Grenze, dort wo er das erste Mal gesehen hat, wie man Menschen umbringt und so weiter und so fort. Und dann ist er in dieses Ghetto hineingekommen und dort ist er zum Lagerleiter aufgestiegen. Und weil die Rahmenbedingungen dort drin eine Möglichkeit gegeben haben, seine unglaublich devianten und destruktiven Fantasien fast, oder man müsste was sagen, unterstrichen konsequenzenlos auszuleben, ist es ähnlich gewesen, und Sie verzeihen jetzt diese Metapher, als wie wenn Sie ein Aquarium haben, und das ist mit Wasser angefüllt und die Steine und das Holz und die Pflanzen, die schwimmen alle irgendwie da runter. Und jetzt drehen Sie unten den Hahn auf und das Wasser geht langsam nach unten, dann steigen oben die Steine und das Holz kommt langsam an die Oberfläche. Und so ähnlich müssen Sie sich das vorstellen mit den devianten Fantasien. Wenn ihr die Rahmenbedingungen dafür schafft, dass es keine Konsequenzen gibt, hat der Mensch Häuser angezündet, die Feuerwehr davon abgehalten, dass die löschen. Der Krieg war vorbei. Und der Mann hat als Grubenarbeiter gearbeitet, hat geheiratet und war der liebenvollste Familienvater. Wir haben den Begriff der Depersonifizierung dafür. Ich nehme das Persönlichste aus dem Opfer heraus und damit wird das Opfer eigentlich zum Subjekt, wenn Sie so haben wollen. Das klingt jetzt sehr böse, aber auf das geht es hinaus. Ich achte nicht mehr auf die Würde, ich achte nicht mehr auf die Persönlichkeit und da kann ich eigentlich meine Fantasien ausleben, so wie ich es gerade haben will.
Seit einiger Zeit beschäftigt Thomas Müller ein weiteres Thema, die zunehmende Kälte am Arbeitsplatz. Eine Welt, in der das Menschliche immer mehr auf der Strecke zu bleiben scheint.
Wenn ich mir heute anschaue, dass Menschen teilweise über SMS oder über E-Mails schon freigestellt werden, ohne dass man ihnen wertschätzend sagt, was ist, wie ich mir anschaue, dass teilweise auf Krankenhäusern Befunde via E-Mail an die Betreffenden zugestellt werden und da sind teilweise Aussagen drin, dass sie also schwer krank sind, da muss ich sagen, da muss ich intensiver drüber nachdenken. Das ist eine Themenstellung, die mich sehr interessiert, um auch aufzeigen zu können, es geht auch anders. Also für mich ist es ein spannendes Phänomen, wo ich manchmal starr gerade ausblicke, darüber nachdenke, dass Leute sagen, ach, man muss gar keine persönliche Rekrutierung mehr machen. Das macht alles ein Computer für mich. Der sortiert aus, der Müller hat das und das, den frage ich erst gar nicht und der Rubini hat das und das und das. Also den lade ich nur ein, aber der muss zuerst nur ein paar Checklisten ausfüllen, bevor er überhaupt zu einem persönlichen Gespräch eingeladen wird. Ja. Und diese Form der fehlenden Wertschätzung mag zwar finanziellen Aspekt haben, dass man tausende Bewerber besser sortieren kann, als wir 10, die Gespräche noch führen kann. Aber man muss den Menschen schon auch sagen, ihr wisst, was ihr da macht. Ihr schreibt heute die Geschichte von morgen.
Bei Menschen, die zwar eine Arbeit haben, aber an ihrem Arbeitsplatz nicht mehr wertgeschätzt werden, entsteht möglicherweise eine kriminelle Energie. Sie rächen sich, verraten Betriebsgeheimnisse oder stehlen Daten. Noch gravierender ist es, wenn die Aggression sich gegen ehemalige Vorgesetzte richtet. So erschoss 2004 ein Finanzberater der Zürcher Kantonalbank seine beiden Vorgesetzten und brachte sich dann selbst um. Thomas Müller hat sich mit vielen solchen Fällen beschäftigt. In Seminaren klärt er darüber auf, wie destruktives Verhalten am Arbeitsplatz verhindert werden könnte, damit Mitarbeiter erst gar nicht in Situationen kommen, die verheerend sein können. Dazu brauche es, nach Müller, nur einen wertschätzenden Umgang miteinander. Seit etwa 20 Jahren erforscht Thomas Müller die Abgründe des Menschen. Woher holt er sich seine Kraft? Was motiviert ihn, frage ich ihn am Ende unseres Gesprächs.
Nun, was die Motivation ist, ich glaube, das menschliche Verhalten und die Komplexität des menschlichen Verhaltens ist wirklich noch eine der letzten großen weißen Landkarten, die es gibt. Ich habe als kleines Kind mit Begeisterung Baselsteine gelegt, 1000 Teile, die alleine betrachtet nichts ausgesagt haben. Es war grün und blau und man hat gesagt Himmel und es war Wald oder sonst irgendwas. Aber zusammengesetzt haben sie ein wunderbares Bild ergeben. Und für mich ist ein Tatort heute oder eine komplexe Verhaltensweise ähnlich einem Puzzle, dass ich die einzelnen Teile zusammensetze, um dann sagen zu können, dass die Gesamtheit mehr ist als die Summe der Einzelheiten. Die Diversifizierung von unterschiedlichen Bereichen ist für mich persönlich, das mag nicht für alle der Fall sein, aber ist eine Motivation, dass ich sage, ja, das Leben ist im Prinzip schön. Es hat keiner gesagt, dass es einfach ist.